بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen inshallah ta'ala einen Exkurs und gehen zu einigen Persönlichkeiten in der islamischen Geschichte, da wir ja in der Geschichte über die Abbasiden ja mehrere Jahrhunderte jetzt schon uns betrachtet haben über die politische Situation der islamischen Länder. Und nun wollen wir noch einmal uns einige wichtige Persönlichkeiten uns betrachten. Und zwar, das letzte Mal ging es ja um die Rechtsschulen und die Begründer der Rechtsschulen, als wir über die Umayyaden gesprochen haben. Und nun ein Exkurs über die Hadith-Gelehrten. Und der erste Hadith-Gelehrte, der größte Hadith-Gelehrte, von der Bedeutung, von der Auswirkung seiner Arbeit her, ist Al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al-Bukhari, Abu Abdillah, das ist sein Beiname, Ibn Abil Hassan ibn Muhammad, also er heißt Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira. Und dann kommt ein wohl persischer Name, Bardisba oder irgendwie ähnlich, ja. Und er wird auch zugeschrieben zu Al-Ju'fi al-Bukhari. Und zwar dieser persische Name, sein Urgroßvater, war kein Muslim, und danach hat die Familie den Islam angenommen. Ja, das war einer der Feueranbeter, einer der Majus. Aber später haben sie ja den Islam angenommen, als der Islam sich dort auch verbreitet hat in Asien. Al-Bukhari, weil er aus der Stadt Bukhara kommt, im heutigen Usbekistan. Und dort wurde er geboren und dort ist er auch aufgewachsen. Und zwar geboren ist er am 13. Shawwal, beziehungsweise in der Nacht zum 13. Shawwal im Jahre 194 der Hijra, also 809 christlicher Zeitrechnung. Und Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala sagte, er fand sein Geburtsdatum in den Schriften seines Vaters, deswegen so genau. Ja, früher hat man die Geburtsdaten nicht so genau aufgeschrieben, ja, normalerweise, aber sein Vater hat dies getan, deswegen kannte er seinen Geburtstag. Er war ein Waisenkind, sein Vater starb, als er 2 Jahre alt war, und seine Mutter hat ihn großgezogen. Das ist auch wieder ein Beispiel für die Mütter, die Gelehrten erzogen haben, wie bei Imam Ahmad oder Imam Shafi'i. Die wurden ja von ihren Müttern großgezogen, also ohne ihre Väter. Und doch haben sie eine gewaltige Stellung erreicht. Und das zeigt, wie wertvoll und die Arbeit der Mutter ist. Ja, in unserer Zeit, in der die Mutter ihre Arbeit schlecht geredet wird, ja, als ob das nichts wert ist, ja, dass sie sich um die Kinder kümmert, ja, wenn sie nicht Karriere macht, ja, im Beruf, dann was hast du erreicht im Leben? Ja. Und das Problem ist, dass muslimische Frauen da reinfallen, in diese Falle. Und dass sie sich nicht mit der Erziehung der Kinder kümmern. Das ist dann so nebenbei. So nebenbei, ja, wenn sie fertig ist mit der Arbeit, dann hat sie vielleicht so eine Stunde, ja, dann hat sie mal schnell irgendwas getan, zack, 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 und Hauptsache, es gibt Kindergarten, nach dem Kindergarten gibt es den Hort, nach dem Hort gibt es den Fußballverein. Und wann kümmerst du dich um dein Kind? Aber wenn die Mutter weiß, meine Hauptaufgabe ist die Herstellung einer Generation, dann wird sie sich fühlen wie die Innenarchitektin. Das heißt, ich habe eine gewaltige Aufgabe. Und ich glaube kaum, dass die Situation heute schwieriger ist. Ich meine jetzt die weltliche, finanzielle, religiös natürlich schon, aber die weltliche, finanzielle Situation schwieriger ist als damals. Zwar hat der Vater von Imam al-Bukhari, rahimahullah, ihnen Geld hinterlassen, im Gegensatz zu Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, und auch im Gegensatz zu Imam al-Shafi'i. Die waren arm. Aber al-Bukhari, ihm ging es gut, rahimahullah ta'ala. Also finanziell ging es ihm gut. Warum? Weil sein Vater ihm Geld hinterlassen hat. Aber wie wurde er zu so einem gesegneten Jungen? Sein Vater sagte, und sein Vater war ein Gelehrter, also nur so nebenbei, ja, also sein Vater, der Vater von Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, also Ismail, der war selbst ein Gelehrter. Aber er starb halt, und da war Imam al-Bukhari noch sehr jung. Er sagte, ich weiß von keinem einzigen Dirham meines Vermögens, also Silbermünze, dass er aus Verbotenem oder auch nur aus Zweifelhaftem stammen würde. Das ist das Geheimnis. Sein Geld war halal. Du möchtest deine Kinder erziehen, also sorge dafür, dass dein Vermögen, dein Besitz halal ist. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, Atib mat'amak, lasse deine Nahrung halal sein, gut sein. Takun mustajab ad-da'wa. Dann wird dein Bittgebet erhört. Wenn dein Einkommen halal ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Bittgebete erhören. Und dazu gehört auch die Bittgebete, dass Allah deine Kinder bewahrt. Also das Allerwichtigste in der Kindererziehung, eines der wichtigsten Sachen, ist, dass du halal Geld verdienst. Und das sagte er, und er lag im Sterben, der Vater von Imam al-Bukhari, rahimahullah, hat gesagt, ich kenne keinen Dirham. Dirham ist die Silbermünze, also das war ja das Geringste, entweder Goldmünze oder Silbermünze. Er sagte, ich kenne keine Silbermünze, erst recht natürlich Goldmünze, die irgendwie haram wäre oder auch nur ansatzweise aus zweifelhaften Geschäften. Und das ist mit Abstand eines der wichtigsten Gründe, warum Al-Imam al-Bukhari gesegnet war. Denn das Geld, das er benutzt hat, war Halal-Geld. Seine Mutter war aber auch eine rechtschaffene Frau, die eine hohe Stellung bei Allah hatte. Und zwar Imam al-Bukhari, rahimahullah, als er ein Kind war, konnte er nicht mehr sehen. Also er konnte zu Beginn sehen und dann irgendwann wurde er krank und dann konnte er nicht mehr sehen. Und seine Mutter hat natürlich Dua gemacht und sie war bekannt für ihre Gebete, für ihre Anbetung Allahs tabaraka wa ta'ala. Und da hat sie so viel Dua gemacht und da hat sie im Traum den Propheten Ibrahim alaihi salam gesehen. Und er sagte ihr, Allah hat deinem Sohn sein Augenlicht aufgrund deines vielen Bittens und Weinens zurückgegeben. Am nächsten Morgen konnte al-Bukhari wieder sehen. Subhanallah. Seht ihr, der Einfluss der Eltern auf die Kinder, möge Allah uns erziehen. Du möchtest rechtschaffene Kinder haben, sei du rechtschaffen. Was sagte Allah subhanahu wa ta'ala über in der Geschichte von Musa und Al-Khadir, über die zwei Waisenkinder? Und ihr Vater war rechtschaffen. Das ist ja auch eine Besonderheit. Sie lebten als Waisenkinder ohne Vater in einer verdorbenen Gesellschaft. Geizig, oder nicht? Musa und Al-Khadir alayhim as-salam wollten Essen bekommen. Die haben gesagt, nichts da. Ihr bekommt nichts. So in dieser, und das war ja nicht nur einer, der geizig war. Die ganze Stadt war geizig. Das heißt, die ganze Stadt hatte diesen schlechten Charakter. So inmitten dieser Stadt sind nun zwei Waisenkinder ohne Vater. Da schickt Allah Azza wa Jal zwei Propheten aus der Ferne zu dieser Stadt hin, um ihr Schatz herauszuholen. Warum das alles? Weil ihr Vater rechtschaffen war. Sei du rechtschaffen, dann wird Allah die Welt in Gang setzen, um deine Kinder zu bewahren. Ja, soll ich ein Engel sein, der nie sündigt? Nein, kannst du nicht werden. Aber sei ein Rechtschaffener, der immer bereut, der gegen die Sünden ankämpft, der sich verbessert, der von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr näher kommt zu Allah subhanahu wa ta'ala, fällt er hin, steht er wieder auf, kehrt zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala, kämpfe, sodass du rechtschaffen wirst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Kinder bewahren. Aber, wie auch hier, es müssen beide dabei sein, Mutter und Vater. Nuh alayhi salam war rechtschaffen, sicher, ein edler Prophet, einer der besten 5 Propheten überhaupt. Aber die Ehefrau war nicht rechtschaffen. Also gab es einen Sohn, der nicht an Allah glaubte. Obwohl der Vater rechtschaffen war. Das bedeutet, beide müssen zu Allah Azza wa Jal, beide müssen versuchen, besser zu werden. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala auch den Segen in den Kindern geben. Natürlich kann es trotz alledem auch Ausnahmen geben. Aber wir reden hier über die Regel. Normalerweise, wenn beide an einem Strang ziehen, am Seile Allahs subhanahu wa ta'ala festhalten, werden die Kinder gesegnet werden, selbst wenn es Versuchungen gibt, selbst wenn es Probleme, Fittern gibt. Solange wir sie beschützen, solange wir alles daran setzen, dass wir sie erziehen. Er war schon von Kindheit auf interessiert am Wissen. Und er lernte früh Al-Quran auswendig. Und im Alter von 10 Jahren begann er sich mit Hadith-Wissenschaft zu beschäftigen. Also dann war er mit dem Koran fertig. Also das ist ja klassisch so. Man fängt erst einmal den Koran auswendig zu lernen, bist du fertig, dann geht's weiter mit Hadith-Wissenschaft und nicht vorher. Auf jeden Fall, Al-Quran hat er auswendig gelernt, so, und jetzt geht's los mit Hadith-Wissenschaft. Und zuerst hat er dort in Bukhara gelernt. Und das ist auch natürlich, wir werden gleich sehen, er wird sagen, ich habe dort gelernt, und dann mit 16 begann ich zu reisen oder verreisen. Also 6 Jahre hat er erst einmal bei den Gelehrten gelernt, die bei ihm sind. Denn das ist der erste Schritt. Nicht wie heute. Da ist ein Lehrer in Kanada. Wohnst du in Kanada? Lebst du in Kanada? Hier gibt's doch Moscheen. Geh doch dahin. Denn zuallererst musst du erzogen werden. Muss der Lehrer dich kennen. Und das braucht Zeit. Das heißt, du begleitest ihn Monate, du begleitest ihn Jahre. Nach 3 Monaten gibt er dir mal einen Rat. Guck mal, so geht das nicht. Okay, geht's weiter. Die nächsten 2, 3, 4 Monate, dann hast du irgendwas. Guck mal, mach das lieber so. Und dann geht's weiter und so weiter. Das ist Erziehung. Erziehung ist kein Crashkurs. Mach das und das nicht und das und das. Also das ist keine Erziehung. Erziehung genießt man mit der Zeit. Also musst du auch jemanden begleiten, der dich dann erzieht indem er dir sagt, guck mal, so geht das, nee, das machst du bitte nicht, so machst du. Oder du fragst ihn, ich habe dieses Problem, wie. Aber wir wollen gar nicht erzogen werden. Wir wollen einfach nur Informationen sammeln, damit wir die Informationen weitergeben können. Aber selbst die Erziehung, die ist Nebensache, wenn überhaupt. Schön wäre es, wenn es eine Nebensache ist. Ist egal. Er war so interessiert im Streben nach Wissen, besonders im, was die Hadithe angeht, so dass er mit 11 Jahren mal in einer Sitzung war und ein Scheich hatte ein Isnad, eine Überlieferungskette erwähnt, der sagt, dass der sagt, dass der sagt, da sagt er, Scheich, der hat den nicht getroffen. Also das kann nicht sein, dass der von dem genommen hat. Der Scheich hat gesagt, wie? Er sagt, schau nach. So ein 11-jähriger, ja, Bukhari. Schau nach in dem Buch. Also ist er nach Hause, der Scheich, hat nachgeschaut und geguckt, hat er gesagt, stimmt, er hat recht. Das war falsch in dieser Überlieferungskette. Mit 11 Jahren. Und hier sehen wir auch wieder bei der Erziehung, Barakallahu fikum, das Kind ist ein Gefäß. Was du da reinfüllst, wird dort bewahrt. Wenn du in dieses Gefäß Streben nach Wissen, wichtige Themen einführst und gießt, schüttest, dann wird dort dieses Wichtige bewahrt. Fügst du aber Unnötiges rein, dann wird das ein Mensch, der überhaupt keine Ernsthaftigkeit hat. Ja, sollen die nicht mehr spielen? Doch, doch, aber nicht das ganze Leben lang. Du darfst die Jahre nicht vergeuden. Mit 2, 3 Jahren kann dein Kind schon vieles aufnehmen. Es gibt Leute, die fangen mit dem Koran erst mit 10 und ja, Habibi, 10, der 10 war der schon Mufti, der, das war's dann. Natürlich, wir müssen jetzt nicht alle Bukharis werden, kannst du auch vergessen, das, also tut mir leid, aber brauchst gar nicht erst zu versuchen. Aber auf jeden Fall, du kannst mit 3 Jahren schon Alif, Ba und dann sing es doch, Alif und Ba und Ta und Tha, bitteschön, und da hat er was gelernt, anstatt, Allahu A'lam, also bei allem Respekt, der SpongeBob, da wird man doch dumm, oder? Also entschuldigt. Ja, also früher gab es wirklich Comic, da hast du was gelernt. Also, ja, eine achte darauf, was dein Kind sieht. Wie gesagt, das muss jetzt nicht die Vorlesung Neurochirurgie vom Professor Doktor sein, ja. Aber auch wenn es spielerisch was ist, etwas, wo man was lernt, ja, wo ihn nach vorne bringt, ja. Das heißt, je nachdem, wie das Umfeld ist, wird auch das Interesse sein. Kennt ja auch ein Kind, der Vater ist Handwerker, der will mit dem Schraubenzieher und so weiter, wird ein super Handwerker, oder nicht? So ist es auch, wenn du ihn immer in die Moschee bringst, in die Vorträge, wenn er Erwachsene hört, wie sie reden, natürlich Anständige, ja, genauso das Gleiche, das Mädchen, die Mutter nimmt sie mit in die Moschee, setzt sich hin bei Sitzungen, hört. Die lesen zusammen Koran und hast schon das gelesen? Ja, Masha'Allah und so weiter. Natürlich kann das Kind spielen, soll ja auch spielen und so weiter, aber du musst ja nicht 24 Stunden Koran beibringen, aber wie wär's mit einer halben Stunde? Wir vergeuden zu viel Zeit im Spiel, sodass diese Kinder eigentlich etwas hätten erreichen können, aber leider vergeuden wir zu viel Zeit. Er sagte nun, Al-Bukhari rahimahullah spricht über sich selbst, im Alter von 16 Jahren hatte ich bereits die Bücher von Ibn al-Mubarak und Waqi' auswendig gelernt. Also die Hadithe, die die Gelehrten geschrieben haben. Er wurde gefragt, wie begann dein Weg? Er sagte, ich wurde dazu inspiriert, also ich hatte die Neigung, meint er, Hadithe auswendig zu lernen, als ich noch in der Koranschule war. Also mit 10. Man fragte ihn, wie alt warst du? Er antwortete, 10 Jahre oder jünger. Als ich 16 wurde, hatte ich bereits die Bücher von Ibn al-Mubarak und Waqi' auswendig gelernt und ihre Aussagen verstanden. Dann reiste ich mit meiner Mutter und meinem Bruder nach Mekka. Nachdem ich die Pilgerfahrt verrichtet hatte, kehrte mein Bruder mit ihr zurück, während ich blieb, um Hadithe zu suchen, also zu lernen. Von was hat er gelebt? Wie gesagt, sein Vater hat ihm Geld hinterlassen. Das war also seine erste Reise und sie fand statt im Jahre 210 nach Hijra. Dann, als er genug gelernt hat, alles, was diese Menschen an Überlieferungen hatten, verreist er in alle Länder der islamischen Welt. Also er ging natürlich Medina, Asch-Sham, Ägypten, dann auch in Asien, Neysabur, Irak, Basra, Kufa, Bagdad, Wasit, dann auch in Asien, Maru, Rai, Balkh und andere Orte. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, sagte, er reiste zu allen Hadith-Gelehrten der islamischen Städte. Also jahrelang. Und zu seinen Lehrern gehörte zum Beispiel Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Zwischen ihm und Ahmad ibn Hanbal sind 30 Jahre. Er ist 30 Jahre jünger als Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Wie viele Lehrer hatte er? Also zu wie vielen Lehrern ging er und hatte Hadith gelernt? 1080 Lehrer. Also 1000 Lehrer. Natürlich ging er zum nächsten, wenn er beim ersten fertig war. Der wollte ja alles von einem Lehrer. Das heißt, sämtliche Hadithe, die er kannte. Oder auch nicht nur Hadithe. Also Imam al-Bukhari ist nicht nur ein Hadith-Wissenschaftler. Er ist ein Imam auch in der Aqidah. Er ist Maßstab. Was er sagt, dann wissen wir, okay, das ist die Aqidah von Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Und er ist auch ein großer Fiqh-Gelehrt. Ja, wo ist sein Fiqh-Buch? Sein Sahih-Werk. Wie sein Sahih-Werk? Das ist doch ein Hadith-Werk. Ja, aber die Titel und die Aufteilung der Hadithe, wo hat er welchen Hadith hingeschrieben? Das ist schon eine Wissenschaft für sich. Betitelung der Abschnitte ist eine Wissenschaft für sich. Also bevor wir überhaupt eintauchen, was hat er überliefert? Warum hat er die Überschrift so gemacht? Ist Wissenschaft für sich. Da steckt das Wissen des Imam al-Bukhari, rahimahullah. Tabaraka wa ta'ala. Also wie gesagt, von den größten seiner Schuyuch waren Imam Ahmad ibn Hanbal, al-Humaydi und so weiter, viele andere. Zu seinen Schülern gehörte al-Imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Al-Imam Muslim, der Sahih al-Muslim geschrieben hat, ist der Schüler von Imam al-Bukhari. Ebenso al-Imam al-Tirmidhi, der das Werk Sunan, die Hadith-Sammlung Sunan al-Tirmidhi geschrieben hat. Inshallah werden wir natürlich auch über diese Gelehrten detaillierter reden. Bihawlillahi tabaraka wa ta'ala. Auch die beiden Razis, also Abu Hatim und Abu Zur'a al-Razi, Ibn Khuzaymah, das sind gewaltige Gelehrte. Das sind Schüler des Imam al-Bukhari, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala. Und al-Imam Muslim erwähnte mal, er hatte mal ein Hadith, und al-Imam al-Bukhari war so gelehrsam, so wissend in der Hadith-Wissenschaft, dass er ein Fachmann in einer Rubrik der Hadith-Wissenschaft war, und zwar Ilalul Hadith. Ilal sind die verborgenen Fehler, die erkennst du nicht. Du siehst dir an, die Überlieferungskette ist astrein. Also augenscheinlich, also offensichtlich, aber das kann nicht sein. Die haben so ein Riecher. Das kann nicht der Prophet gesagt haben, alayhi salatu wasalam. Aber warum? Da ist doch alles, nee, da muss irgendwas falsch sein. Wann kannst du sowas? Wenn du Jahrzehnte dich beschäftigt hast mit den Aussagen des Propheten, alayhi salatu wasalam. Also, Ilalul Hadith ist mit Abstand die schwierigste Disziplin, weil das kannst du erst nach Jahrzehnten. Auf jeden Fall, Imam Muslim, rahimahullah, hatte ein Hadith, Al-Bukhari hatte ihm gesagt, nee, der ist nicht richtig. Wie, der ist nicht richtig? Aber ja, Imam, guck mal, der Überlieferer und der, ja, aber dies und jenes, dann hat er ihm erklärt, dann hat Imam Muslim gesagt, lass mich deine Füße küssen. Subhanallah. Das ist, wenn du weißt, was es bedeutet, einen Lehrer zu haben. Ein Lehrer ist Licht in der Finsternis. Da ist ein Hang, du würdest jetzt abstürzen, aber der Lehrer packt dich und sagt, nein, da geht's nicht lang. Das ist ein Lehrer. Der rettet dich. Natürlich durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen haben die Gelehrten ihre Lehrer geehrt. Deswegen sagt er, wie soll ich dir danken? Lass mich deine Füße küssen. Dass du mir diesen Fehler, weil der Fehler, den bekommt ja fast keiner mit. Außer wer Experte ist. Und nicht, also wirklich einer der besten Experten sein muss, ja. Neben seiner Intelligenz war er auch einer, der viel Allah angebetet hat. Ja, wie soll das denn sonst auch sein, dass ein Werk so gesegnet wird wie das Werk Sahih al-Bukhari, wenn er nicht auch eine enge Beziehung hat zu Allah subhanahu wa ta'ala? Möchtest du, dass deine Werke, ich meine nicht nur Bücher, sondern deine Handlungen, deine Projekte gesegnet sind, überlasse den Segen Allah. Aber sei ein Kandidat, dass du den Segen bekommst. Durch deine Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar wird erwähnt, er hat vorgebetet, zum Beispiel im Ramadan, und er hat den Koran dann im Tarawih durchgelesen. Und im letzten Teil der Nacht hatte er dann nochmal eine extra Khatma, also extra Durchgang Al-Quran. Und zwar im letzten Drittel hat er immer ungefähr die Hälfte bis zu, oder ein Drittel des Korans gelesen. Also so, dass er eben alle drei Tage ungefähr den Koran durchgelesen hat. Abgesehen vom Tarawih. Und am Tag beendet, also das war abends, ja, nachts. Und am Tag beendete er täglich eine Khatma. Im Ramadan reden wir jetzt. Ja, im Ramadan. Also, und das war ja gang und gäbe bei den Gelehrten, so wie Al-Shafi'i, rahimahullah, hat einmal am Tag, einmal in der Nacht den Koran durchgelesen. Und hier sehen wir, diese Gelehrten hatten Kondition in der Ibadah. Wenn du Student sein willst der Religion und du arbeitest nicht an deiner Ibadah, dann hast du nichts verstanden in dieser Welt. Nur Wissen anhäufen, der sagt das und der sagt das und hier gibt's zwei Ansichten und die Antwort auf diese Sekte ist die. Und wo ist dein Gebet? Wo ist die Rezitation des Korans? Ja, soll ich erst anfangen, wenn ich so werde wie Al-Bukhari? Nein, fang jetzt an mit 5 Minuten Koran. Aber du darfst nicht denken, du bist ein gesegneter Student der Religion, wenn du nicht auch an deiner Ibadah arbeitest. Dhikrullah, wie sieht's aus? Wird's auch immer mehr? Du lernst zum Beispiel Koran auswendig, sehr schön, barakallahu fik. Du lernst Hadith auswendig, du lernst einen Metten. Also ein Büchlein, das ist super. Hast du auch die Baustelle Dhikrullah, Baustelle Fasten, Baustelle Qiyamul Layl? Nein? Gute Nacht. Ja, heißt es, ich soll erst jede Nacht Qiyamul Layl, dann kann ich lernen? Nein, aber das bedeutet, so wie du einen Plan hast, dass du den Islam lernst, habe einen Plan, dass du Allah anbetest. Deswegen sagt auch Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, gibt es Studenten, die kein Qiyamul Layl beten? Er hat jemandem Wasser gegeben und er hat gesehen, dass... war unberührt. Sag mal, hast du nicht gebetet oder was? Also gibt es sowas? Jemand, der lernt den Islam, aber der betet nie Qiyamul Layl? Was ist das für ein Islam? Was ist das für eine Religion? Und deswegen müssen wir auch daran arbeiten. Noch einmal, ich hatte ja schon mal erwähnt, einer der Salaf sagt, ich kämpfte 20 Jahre lang, damit ich Qiyamul Layl betete. Und dann habe ich 20 Jahre es genossen. Also 20 Jahre, einmal ja, 15 mal nein, einmal ja, 20 mal nein, einmal ja, 30 mal nein, aber es wurde besser. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Immer weitermachen. Einmal betete er in der Nacht und eine, ich glaube, also Wespe dürfte das sowas gewesen sein, ja, stach ihn 17 Mal. Nach dem Gebet hat er den Leuten, die haben zusammen gebetet, hat er gesagt, guckt mal, ist da was? Da an meinem Bein. Ja, natürlich, was? Das ist ganz angeschwollen und so weiter. Da haben sie gesagt, warum hast du nicht unterbrochen? Gesagt, ich war in der Sura, ich wollte sie nicht unterbrechen. Subhanallah. Genauso wie der andere, der Sahabi, der stand ja Wache und einer der Mushrikun hat ihn dann mit dem Pfeil getroffen und er hat gebetet. Und dann, erst als er umgefallen ist, haben die gemerkt, der wurde ja getroffen. Dann haben sie ihm gesagt, warum hast du nichts gesagt? Er sagt, ich war gerade in der Sura, ich konnte nicht aufhören. Subhanallah. Die lieben den Koran. Die sind dann weg, die sind in einer anderen Welt. Und wir wissen das. Also nicht, dass wir denken, da sowas gibt's nicht. Nur das ist bei uns bei Netflix. Nicht beim Koran. Aber dass sowas funktioniert, das wissen wir auch. Du bist gerade im Film und Allah, daheim ist dein Kind, hat alles kaputt gemacht. Und du bist... Hey, was? Hey, das ist kaputt. Wann war das? Warum? Du bist gerade in dieser Szene, du hast gar nicht mitbekommen. So, die erleben das beim Koran. Weil sie tief eintauchen. Was sagt da Allah? Was ist da passiert? Was war Offenbarungsanlass? Wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das aufgenommen? Wie die Sahaba, die Geschichte von einem Propheten und so weiter. Yawm al-Qiyam, das Paradies. Dieser Fluss, wie, da kann passieren, was will auf der Welt, der ist nicht mehr da. Oder der andere Sahabi, der wurde amputiert während dem Gebet. Dem haben sie gesagt, guck mal, wir müssen dein Bein amputieren. Und es gab ja kein Narkosemittel. Er hat gesagt, wisst ihr was? Wenn ich anfange zu beten, könnt ihr das machen. Wartet, wenn ich bete, dann bin ich weg. Dann. Das war auch keine Angeberei, das war bekannt bei denen. Also das war jetzt nicht, ja, ich bin so, ja, das war, ja, ja, alles klar, ja, wir wissen es. Es passiert uns ja auch, denen jetzt, nicht uns. Ja, Rabbi, erziehe uns, ja, Rabbi, Alamin. Mach uns die Anbetung schmackhaft. Ja, Rabbil Alamin. Ja, wie gesagt, dann wurde sein Bein amputiert, ist Blut natürlich geflossen, ist umgefallen in Ohnmacht. Während er in Ohnmacht war, ist sein Sohn gestorben. Als er dann wieder zu sich kam, hat man ihm gesagt, Alhamdulillah, die OP ist gut, aber wir haben eine schlechte Nachricht. Dein Sohn ist gestorben. Dann sagt er, Alhamdulillah, Allah hat mir 4 Gliedmaßen gegeben. Und mir 3 überlassen, also gelassen. Und er hat mir 10 Kinder gegeben und 9 gelassen. Der Muslim, für ihn ist das Glas immer halb voll. Er geht mit Schicksalsschlägen um, indem er immer was sieht, was hat Allah übrig gelassen. Denn es kann ja nicht sein, dass Allah nie was nimmt. Also wir leben doch nicht im Paradies, oder? Also irgendeine Prüfung musst du doch haben. Und wenn Allah Azza wa Jalla dich wenig prüft, er hätte ihm auch 9 Kinder wegnehmen können, oder? Also die Prüfung wird kommen. So, was ist besser? 1 Kind oder 9 Kinder sind weg? 1 Körperteil oder 9 oder 4 Körperteile, 4 Gliedmaßen? Das heißt also, der Muslim sagt, ich bin in der Prüfungsstätte. So. Lieber eine einfache Prüfung oder eine schwierige Prüfung? Gar keine Prüfung. Ja, dann bist du falsch. Also, wir leben in der Stätte der Prüfung. Also sagt sich der Muslim, Alhamdulillah, das ist eine relativ, natürlich ist es auch nicht schwierig, aber relativ einfache Prüfung ist, es hätte viel schwerer kommen können. Al-Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, wenn er ein Hadith schreiben wollte, hat er zuerst einmal 2 Rak'a gebetet. In sein Hadith-Werk, Sahih-Werk. Erst einmal 2 Rak'a gebetet und dann hat er die Hadithe geschrieben in sein Sahih-Werk. Und in diesem Sahih-Werk sind 7000 Hadith. Also ohne Wiederholung sind es ungefähr 3000. Also es gibt Hadithe, die erwähnt er mehrere Mal in verschiedenen Kapiteln. Ja, insgesamt sind um die 7000 Hadith. Und sobald er schreibt, betet er 2 Rak'a. Damit Allah diese Hadithe segnet. Es heißt auch, er hatte ein Haar des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aha, also dürfen wir doch mitmachen, wenn da dieses Haar wandert von Stadt zu Stadt. Ja, gibt ja die Leute, die haben dann so in der Weihnachtskugel, haben sie da dieses Härchen und dann sagen sie, guck mal, das Haar des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Bukhari, rahimahullah, wusste natürlich ganz genau, woher dieses Haar ist, sodass er eine Überlieferungskette hatte für dieses Haar. Das heißt, die Utensilien des Propheten, alaihissalatu wassalam, Stock, Haar, Turban, egal was es ist, wenn wir eine authentische Überlieferungskette haben, okay. Aber die gibt's nicht mehr, diese Überlieferungskette. Doch, da ist so eine Schriftrolle mit 6 Stempeln und so. Ist das Hadithwissenschaft? Hadithwissenschaft ist so nicht Stempel auf eine Schriftrolle, sondern Hadithwissenschaft. Ja, aber was hat das mit Hadithwissenschaft zu tun? Ja, wir brauchen eine Überlieferungskette, dass das wirklich das Haar des Propheten ist, alaihi salatu wassalam. Oder dass das wirklich der Stock des Propheten ist, alaihi salatu wassalam. Oder irgendwas anderes. Also wir sagen ja, die Utensilien des Propheten alaihi salatu wassalam, wir dürfen sie benutzen, um Segen zu suchen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die gibt's leider nicht mehr in authentischer, überlieferter Form. Also geht das leider nicht mehr. Das heißt nicht, dass jemand sagt, aha, Bukhari hatte, also können wir auch, nee, lebst du zur Zeit des Imam Bukhari? Er war so gottesfürchtig, dass er sagte, ich hoffe, dass ich Allah begegne, ohne dass er mich dafür zur Rechenschaft zieht, dass ich jemanden verleumdet habe. Also was meint er? Er war Historiker. Ein Hadith-Wissenschaftler ist ja ein Historiker. So, und er muss jetzt über die Leute reden. Der ist vertrauenswürdig, der ist nicht vertrauenswürdig, das ist ein Lügner und so weiter. Und dann sagt er, Rabbi, bitte vergib mir. Vergib mir, dass ich über die Menschen reden musste. Aber du musstest doch reden, damit du die Sunna des Propheten bewahrst, alayhi salatu wassalam. Al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, kommentierte diese Aussage. Er hat die Wahrheit gesagt, also Imam al-Bukhari. Wer seine Aussagen im Bereich der Kritik und Würdigung, Jarh wa Ta'dil, studiert, erkennt seine Zurückhaltung, wenn es darum geht, über Menschen zu urteilen. Allahu Akbar. Und wir denken, die wären es, der ist so und der ist so. Und weißt du schon, der und der, boah, oh, Junge, wer bist du, dass du über die ganze Welt urteilst? Er musste es tun, weil er ein Vorbild war, weil er der Experte war in Sachen Hadith-Wissenschaft. Al-Dhahabi, rahimahullah, sagte, Also man erkennt seine Zurückhaltung, wenn es darum geht, über Menschen zu urteilen, und seine Gerechtigkeit gegenüber denen, die er schwächer einschätzte. Meistens sagt er, es ist ein unklarer Hadith, Munkarul Hadith. Also er hat unklar. Oder er sagt, man hat geschwiegen über ihn. Sakatu anhu. Anstatt dass er sagt, A'udhu billah dieser. Man hat ihn nicht gelobt. Es besteht Betrachtungsbedarf, fihi nazar und ähnliches. Nur selten sagt er, dieser oder jener ist ein Lügner oder er hat Hadithe erfunden. Er sagte sogar, wenn ich sage, in seinen Hadithen ist Betrachtungsbedarf, dann ist er angeklagt und schwach. Also wenn ich sage, da musst du mal aufpassen. Das bedeutet was? Finger weg. Das meinte er also, dass er sagte, möge Allah mich ja nicht bestrafen, ja, dass ich so geredet habe. Wie redest du über deine Geschwister? Und der hatte das Recht. Also der hätte sich sagen können, guck mal, ich verteidige die Hadithe des Propheten, also gib ihm. Weil heutzutage kommt der Shaitan zu den Leuten, oh, du musst reden. Und dann fängt er an und der und dies und bla 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 und so und sind dir und was weiß ich und möge Allah uns bewahren. Hüte deine Zunge. Sie wird verbrennen. Und nicht derjenige, den du angegriffen hast, ohne Recht. Und selbst wenn mit Recht, dann sei jemand so wie Al-Imam al-Bukhari, der darauf achtet, wie er redet. Ibn Kathir, rahimahullah, sagte, es wird berichtet, dass Imam al-Bukhari nur einmal in ein Buch schauen musste, um es sich vollständig einzuprägen. Ein Blick gespeichert. Subhanallah. Die Berichte darüber sind zahlreich, also nicht nur einer hat das berichtet. Und es gibt die Geschichte, und zwar sagte er, Imam al-Bukhari, rahimahullah, ich habe 100.000 Sahih-Hadithe auswendig gelernt und 200.000 nicht authentisch. Natürlich immer mit Überlieferungskette. Er sagte auch, Imam al-Bukhari, rahimahullah, ich habe von 1000 oder mehr Lehrern überliefert. Von jedem von ihnen je 10.000 oder mehr Hadith. Es gibt keinen einzigen Hadith, dessen Überlieferungskette ich nicht auswendig kann. Seht ihr, wen Allah aussucht für diese Religion? Allahu Akbar. Es wurde auch gesagt, Muhammad ibn Abi Hatim al-Warraq sagte, ich habe gehört, wie einige sagten, Abu Abdullah, also al-Bukhari, begleitete uns als Junge zu den Lehrern in Basra, also als er noch jugendlich war, ohne mitzuschreiben. Der saß und er hat nicht mitgeschrieben. Nach einigen Tagen sagten wir zu ihm, du kommst immer mit uns und schreibst aber nichts auf. Was tust du dann eigentlich? Die dachten, der ist so faul, der setzt sich einfach nur hin und das war's. 16 Tage später sagte er, ihr habt mich nun oft kritisiert. Also es war nicht nur einmal, Junge, schreib, warum schreibst du nicht? Nach also 2 Wochen sagt er, ihr habt mich oft kritisiert und damit nicht aufgehört. Dann zeigt mir, was ihr geschrieben habt. Da holten wir unsere Aufzeichnungen hervor, die mehr als 15.000 Hadithe umfasste. Er hat sie alle Wort für Wort vorgetragen. Subhanallah. Wir begannen sogar unsere Hefte mit seiner Hilfe zu korrigieren. Danach sagte er, Glaubt ihr etwa, ich begleite euch nur zum Spaß und vergeude meine Zeit? Da erkannten wir, dass ihm niemand voraus war. Rahimahullah. Eines der bekanntesten Geschehnisse war diese Prüfung in Baghdad. Man hat mitbekommen, Al-Bukhari, Al-Bukhari. Haben gesagt, okay, dann gucken wir mal, wer dieser Bukhari ist. Also haben sie gesagt, wisst ihr was? Wir holen 10 Leute und jeder sagt 10 Hadithe auf. Aber wir vermischen die Überlieferungsketten. Also der Hadith Nummer 1, da nehmen wir die Überlieferungskette von Hadith Nummer 13 und hängen ihn da dran. Und die Überlieferungskette von Hadith Nummer 1 hängen wir in Hadith Nummer 89. Und von 37 hängen wir an 52 und so weiter. 100 Hadithe, die Überlieferungskette wurden gemischt. Also hat man gesagt, ja Imam, wir hätten ein paar Fragen über Hadithe. Bitteschön. Kennst du den Hadith, der sagt, dass der sagt, dass der sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt? Nein, kenne ich nicht. Okay, und der Hadith, der sagt, dass der sagt, dass der sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, kenne ich nicht. Der sagt, dass der sagt, der hat seine ersten 10 Hadithe vorgetragen, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Die Laien, ist das Bukhari? Die anderen haben schon gemerkt, dass er den Braten gerochen hat. Aber er hat weitergemacht. Nee, kenne ich nicht. 100 Hadith, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Als sie fertig waren, sagte er, du hast gesagt, dass der sagt, dass der sagt, dass der sagt, dass der Prophet sagt, alaihi salatu wassalam. Aber dieser Isnad gehört zu dem Hadith, den der gesagt hat. Du hast gesagt, dass der sagt, dass der sagt, dass der sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Aber den Isnad, den du hattest, der gehört zu dem von dem da. Dann hat er alle 100 Hadithe schön wieder zusammengebracht. Ibn Hajar rahimahullah sagte, es ist nicht verwunderlich, dass er die richtige Reihenfolge kannte, die richtige Version. Ein Wunder ist, wie hat er sich die falsche Reihenfolge gemerkt? 100 Hadith? Ein Genie. Subhanallah. Al-Imam al-Bukhari, rahimahullah, wie natürlich alle Gelehrte, wurde auch geprüft. Und er starb vertrieben, rahimahullah ta'ala, subhanallah. Er wurde aus mehreren Städten vertrieben. Mal aus Neid, mal aus politischen Gründen. Ja, was heißt politisch? Also, weil der Herrscher, ja, also, und zwar einer der Herrscher, Naysabur war das, in Naysabur, wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall hat ihm gesagt, nachdem er natürlich Imam al-Bukhari wurde, ja, er ist mit 62 Jahren gestorben, rahimahullah ta'ala. Auf jeden Fall hat der Herrscher in dieser Gegend ihm gesagt, komm bitte zu mir und trag mir deine Bücher vor. Dann sagt er, wenn du von mir hören willst, komm zur Moschee. Er sagte, ich möchte dir das Wissen nicht erniedrigen. Du willst lernen, dann komm zu mir. Der redet jetzt mit wem? Dem Herrscher. Jetzt nicht den Kalifen selbst, sondern den Wali halt, dieser Gouverneur dort. Also, das war schon mal ein Grund, dass es eine dicke Luft gab dann zwischen diesem Herrscher, auf jeden Fall, und dann wurde er dann vertrieben. Auch ein anderer, als er in eine Stadt kam, hat er zuerst Lob genossen und bekommen, aber als die Leute alle zu ihm gekommen sind und der andere nicht mehr so viele Schüler hatte, ja, gab es eben Neid. Und das ist leider auch etwas, was sich einschleicht. Du gönnst deinem Bruder nicht, dass er erfolgreich ist. Auch nicht in der Religion. Möge Allah uns bewahren. Also, yani, was ist daran so schlimm, wenn dein Bruder erfolgreicher ist in der Religion? Hauptsache, die Religion kommt voran, oder nicht? Nein, ich muss der Chef sein. Ich muss der Beste sein. Anstatt, dass du dich freust, Alhamdulillah, die lernen bei dem, Alhamdulillah, nein, an-nafs. Und deswegen nicht, dass du denkst, jemand, der die Religion lernt, ist frei von solchen Krankheiten. Diese Krankheiten musst du immer bekämpfen. Er wurde dann geprüft aufgrund des Themas, ist der Koran ein Geschöpf? So wie Ahmad, rahimahullah. Aber jetzt nicht so schlimm wie Imam Ahmad, rahimahullah. Ich meine, das Thema. Es wurde unterstellt, er würde sagen, Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, würde sagen, meine Aussprache des Korans ist erschaffen. Also, da müssen wir ganz kurz mal ausholen. Also es gibt ja die Sekten, die Jahmiyyah oder Mu'tazila, die sagen, Allah spricht nicht. Okay? So. Und wenn du sagst, Allah spricht, dann hast du Allah mit der Schöpfung verglichen und gleichgesetzt. Und das sagen die, ist Kufr. Deswegen wurde ja Ahmad, rahimahullah ta'ala, gefoltert. Und nicht nur er. So. Dann gab es Leute, die haben gesagt, ich sage nicht, der Koran ist ein Geschöpf. Was heißt, Koran ist ein Geschöpf? Also, Allah spricht nicht, sondern Allah hat den Koran, diese Ayat, erschaffen. Gut, dann gibt es Unterschiede. Entweder er hat einen Ton erschaffen oder dieses Wissen im Herzen der Propheten erschaffen. Da gibt es verschiedene Interpretationen, die natürlich dem der Aqida der Sahaba radiallahu anhum widersprechen. Dann gibt es einige, die sagen, die wollen so einen Mittelweg. Meine Aussprache ist erschaffen. Das ist natürlich mehrdeutig. Was meinst du jetzt mit meiner Aussprache? Das Wort Allahs, wenn du sagst, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So, du hast jetzt was ausgesprochen, oder nicht? Sehr schön. Meinst du jetzt dein Ton, deine Stimme ist erschaffen, da hast du recht. Oder meinst du das, was du gesagt hast, die Worte Allahs, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, die Worte Allahs sind erschaffen. Und deswegen hat Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, gesagt, wer das sagt, gehört auch zu den Sekten. Wer sagt, meine Aussprache, lafzi bil Qur'ani makhluq, meine Aussprache des Korans ist ein Geschöpf, der gehört zu den Sekten. So was sagt man nicht. Sag doch gleich, die Worte Allahs sind nicht erschaffen. Warum? Um den heißen Brei. So, jetzt wurde unterstellt, dass Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala das sagen würde. Meine Aussprache ist erschaffen. Aber er hat öfters gesagt, das sage ich nicht, nein. Ich sage, die Handlungen der Schöpfung sind erschaffen. Das stimmt. In der Aqida lernen wir ja bei Al-Qadha und Al-Qadar, dass es vier Ebenen gibt. Das Wissen Allahs, die Niederschrift dessen, was geschieht, dann der Wille Allahs und dass die Handlungen erschaffen sind. Allah Azza wa Jalla sagt, er hat euch erschaffen und was ihr tut. Die anderen aber, aus Neid oder so, haben das dann so erklärt, als ob Imam al-Bukhari sagt, aha, also auch unsere Aussprache ist erschaffen. Das hat er aber nicht gemeint. Er wollte gegen die anderen Sekten reden, die sagen, nein, unsere Taten sind nicht erschaffen. Wer mehr darüber lernen will, muss dann Aqida, Qada al-Qadar dann durchnehmen. Auf jeden Fall, wie dem auch sei, er wurde deswegen auch wieder verbannt aus einer Stadt. Und einer hat gesagt, wer bei Bukhari sitzt, gehört auch zu Sekt. Und so werden immer die Menschen angegriffen. Ibn Qayyim rahimahullah sagte, wenn Iblis es nicht erreicht, dass jemand zum Kufr kommt oder zur großen Sünde oder zur Bid'a oder zu einer anderen Sünde und so weiter, der geht die Liste durch, der Shaitan. Er will natürlich, je schlimmer, umso besser. Erreicht er bei dir nichts, dann hetzt er seine Soldaten auf dich, sodass sie einen in die Irre führen oder seine Zeit vergeuden oder dass er eben solche Probleme bekommt. Und so wurde er vertrieben und wurde alleine gelassen. Ja, das muss man mal forschen, so ein gewaltiger Imam, ja, am Ende des Lebens, ja, muss er dann alleine sterben, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Nur ein paar Leute, die neben ihm waren, oder Familienangehörige und engere, die bei ihm waren, aber er erlebte den Ruhm, sagen wir es mal so, ja, den Ruhm, den weltlichen jetzt Ruhm, bei Allah natürlich, möge Allah ihm die höchsten Stufen geben, aber ich meine, das Weltliche erlebte er nicht bis zu seinem Tode, ganz im Gegenteil. Ja, aber sowas gab es viele, also Ibn Taymiyyah rahimahullah starb im Kerker, auch andere, ja, wenn ich mich recht entsinne, war es Al-Muzani rahimahullah ta'ala, der auch im Gefängnis gestorben ist. Und andere, ja, also Musanid, seine Geschichte war, jeden Jumu'ah sagte er dem Wärter, lass mich Jumu'ah beten. Sagte, bist du verrückt, du bist hier im Gefängnis, ich kann dich doch nicht freilassen. Bis er auch im Gefängnis gestorben ist. Also sowas gab es sehr oft, ja, dass Gelehrte am Ende ihres Lebens geprüft wurden, damit Allah subhanahu wa ta'ala ihre Rangstufen umso mehr erhöht. Denn es ist ja nicht ausschlaggebend für den wahren Erfolg, ob du von der Schöpfung anerkannt wirst, sondern ob du beim Schöpfer Anerkennung genießt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit Imam al-Bukhari gnädig sein. Inshallah, das nächste Mal schauen wir uns an das Buch selbst, ja, das Werk, wie hat er es verfasst, was hat er dafür getan, damit wir uns anschauen, das wichtigste Werk, das er überhaupt verfasst hat, Sahih al-Bukhari, wie es zustande kam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer mehr Wissen geben. Möge Allah azza wa jalla uns mit diesen edlen Gelehrten und mit den Gefährten und Propheten in der höchsten Stufe des Paradieses vereinen. Wa salli allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.